Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich auf euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Der Kernvers, den ich heute rauspicke, ist der Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Oder die neue Genfer Übersetzung sagt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Und Luther schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Vielleicht auch an anderen, aber auf jeden Fall an diesem Vers 2 aus Römer 12 scheidet sich die Christenheit. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. In den Augen der Evangelikalen, der Bibeltreuen, und zu den Bibeltreuen wollen wir uns ja auch rechnen, da hat unter anderem die evangelische Landeskirche alle Werte verraten, weil sie keine strengen Richtlinien zum Thema Homosexualität, Sex vor der Ehe und Ähnlichem hat. In den USA ist der Riss besonders deutlich, denn auch dort, wie hier, gibt es Christen, die wirklich Jesus nachfolgen und trotzdem eine andere Sicht haben. Für die Evangelikalen gilt jedoch, wer nicht gegen Abtreibung und Homosexualität ist und wer die Keuschheit vor der Ehe nicht predigt, ist letztlich schon dem Teufel verfallen und kann kein guter Christenmensch sein. Auch in Deutschland legen viele konservative, bibeltreue Christen diesen Vers so aus, dass es vor allem um die Bewahrung der biblischen Werte in Sachen keuscher Sexualität geht. Es ist die letzte Bastion, in der sich die Gemeinde, die Gläubigen, nicht an die heutige Gesellschaft angepasst hat. Sie denken, wir halten noch etwas aufrecht, das wir von Gott gehört haben und als ewige Wahrheit empfinden. Alle anderen mögen Sodom und Gomorra leben. Wir halten an biblischer Tradition fest. Und das häufig mit einem gewissen Stolz, gerade auch, wenn sie von anderen dafür belächelt werden. Denn sie sind die letzten wahrhaft Gottesfürchtigen, die dem Zeitgeist trotzen und sich gegen den gesellschaftlichen Unzuchtstrend stellen. Wenn ich jetzt nach diesem Einstieg die Frage stelle, ist das wirklich alles? Bezieht sich der Vers mit der Anpassung an diese Welt, die wir nicht machen sollen, wirklich nur auf Sexualität? Dann ist euch sofort klar, dass das eine rhetorische Frage ist. Denn es geht um viel mehr. Und es fängt mal wieder bei Adam und Eva an. Als wir Menschen noch im Paradies lebten, da waren wir in enger Gemeinschaft mit Gott. Er ging mit Adam und Eva im Garten spazieren und plauderte mit ihnen. Friedlich, entspannt, sorglos, geborgen, geliebt, glücklich. So stelle ich mir das vor. So ging es den Menschen im Paradies. Denn Gott, beziehungsweise sein Heiliger Geist, war die bestimmende Größe. Gott gab dem Menschen eine Aufgabe, nämlich den Garten zu bewahren und sich zu vermehren. Darin fanden sie Sinn. Es ging bei allem und in allem um Leben. Denn Gott, der die Liebe ist, bringt Leben hervor. Der Heilige Geist, Gottes guter, schöpferischer Geist, war den Menschen eingehaucht, der Lebensgeist. Als aber der Mensch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aß und sich damit gegen Gott auflehnte, da zerbrach die enge Beziehung mit Gott. Dem Menschen wurde nicht nur klar, dass er nackt ist, er schämte sich auch dafür. Er schämte sich vor Gott. Plötzlich hatte der Mensch Angst vor Gott, seinem Schöpfer, der ihn so voller Liebe gestaltet hatte. Er hatte Angst vor der Begegnung mit dem Gott, mit dem er noch am Tag zuvor friedlich und sorglos im Garten spazieren gegangen war. Die Konsequenz des Ungehorsams gegen Gott und die mangelnde Reue darüber waren der Grund, dass der Mensch das Paradies verlassen musste. Alles wurde anders. Im Paradies war die lebensbestimmende Größe der lebensspendende Heilige Geist. Genau, jetzt musst du dir immer einzeln klicken, bitte, Jan. Ach so, nee, noch nicht. Nein, sorry, ich greife vor. Du hast vollkommen recht. Also, im Paradies war die lebensbestimmende Größe der lebensspendende Heilige Geist. Das Urteil Gottes über die gesamte Schöpfung lautete sehr gut. Und die Bestimmung des Menschen war Herrschaft. Die Ressourcen, die ihm zur Verfügung standen, waren unerschöpflich. Sie kamen direkt von Gott. Der Himmel war offen. Das ist daran sichtbar, dass Gott im Garten ein- und ausging. Nach der Rebellion gegen Gott war der Mensch sozusagen in der Welt. Und da sind wir noch immer. Die lebensbestimmende Größe ist jetzt das eigene Ego. Das Urteil Gottes lautet mangelhaft. Besonders schlimm, der Mensch hat keine Bestimmung mehr. Sie fehlt. Also muss der Mensch seine eigene Bestimmung finden und die findet er in sich selbst, im Ego. Der Himmel war nach dem Sündenfall geschlossen. Es gab keinen Zugang mehr zum Reich Gottes und so war die eigene Kraft die einzige Ressource, die dem Menschen jetzt zur Verfügung stand. Die Welt, jetzt dieser Globus, ist ein wunderschöner Ort, an dem wir jetzt leben. Aber er ist geprägt von menschlichem Egoismus und menschlicher Gier, von Machtstreben und Unterdrückung, von Angst und Leid und Zerstörung. Und auch wenn längst nicht jeder Mensch ständig Böses tut und sich nicht alle machtgierig und egoistisch verhalten, so ist doch insgesamt das Böse an der Macht. Der Fürst dieser Welt ist nicht Jesus, der Friedefürst, sondern der Gegner Gottes. Mit Jesus kam Gottes Reich auf die Erde und breitet sich Stück für Stück aus. Mit jedem Menschen, der Jesus nachfolgt, wird Territorium für Gott gewonnen. Aber wir sind nicht in der Mehrheit. Im Gegenteil. Und wir sind trotz allem ein Teil von struktureller Ungerechtigkeit, die im globalen Wirtschaftssystem begründet ist und auch auf anderen Ebenen grundsätzlich auf der Welt vorherrscht. Dem können wir nicht entrinnen, leider. Wir leben in der sogenannten gefallenen Welt, in der eben jetzt ein anderer als Gott regiert, so grundsätzlich. In dieser gefallenen Welt schreibt Paulus an die Römer, an die Christen in Rom. Diese waren zum Teil Judenchristen und zum Teil Heidenchristen. Wie sah die Welt dort aus? Was waren die Werte, die zählten? Was waren die Maßstäbe? Wie war die Denk- und Lebensweise in Rom? Mein Geschichtsunterricht ist ziemlich lange her und ich weiß das nicht mehr so genau alles, aber ich glaube, wir wissen alle, dass sich das Römische Reich dadurch ausgebreitet hat, dass alle anderen Völker, die in der näheren und weiteren Umgebung waren, durch Krieg unterworfen wurden. Und dann hat die römische Besatzungsmacht sie unterdrückt und sie ausgebeutet, indem sie hohe Steuern zahlen mussten. Dem Volk Israel ging es damals nicht anders. Sie lebten unter der römischen Besatzungsmacht und hatten dadurch viel zu leiden. Was war typisch für Rom zur Zeit des Paulus? Macht und Status. Ehre, Ansehen, Rang, das war zentral. Wer stark ist, setzt sich durch. Andere werden unterworfen. Es gab ein Patron-Klient-System, das heißt, man hatte Beziehungen nur, wenn sie einem was nützten, wenn sie einem Vorteile brachten. Die Sexualmoral war, um es gelinde zu sagen, vielseitig und hatte eine oft sehr lockere Praxis. Ehetreue war nicht gerade der höchste Wert. Religiöser Pluralismus herrschte vor. Viele Götter, Kaiserkult, Religion diente oft politischer Loyalität. Rache und Vergeltung waren an der Tagesordnung. Es galt, die Ehre zu verteidigen und Feinde zu bestrafen. Und es gab eine starke soziale Hierarchie. Sklaven, Frauen, Arme galten weniger und Demut war kein Ideal. Zu den Christen in dieser Welt sagt Paulus, dass sie sich nicht nach den Maßstäben der Welt richten sollen, sich nicht der Welt gleichstellen sollen. In den Kapiteln 12 bis 15 des Römerbriefs lesen wir etwas von der Gegenbewegung zu diesem Zeitgeist. Was sollten Christen nicht übernehmen? Statt Konkurrenz, Macht und Status sollte es bei uns um dienende Liebe gehen. Römer 12, Vers 9 bis 10. Statt Stolz und sozialer Hierarchie sollten wir demütig sein und die achten, die niedrig sind. Römer 12, 16. Statt der Anpassung an religiöse Mode und viel Götterei sollen wir Gott allein dienen. Römer 12, 1. Und statt Rache sollen wir nicht vergelten, sondern unsere Feinde lieben. Römer 12, 17 bis 21. Was sagt Jesus zu all diesen Dingen? Wir sind ja nicht Jünger von Paulus, so klug er auch war. Wir wollen Jesus nachfolgen. Welche Maßstäbe lehrt uns Jesus? Ich zitiere mal die Seligpreisungen aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 10. Jesus sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde oder das Land als Besitz oder als Erbe erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Also auch bei Jesus gilt, um in den Himmel zu kommen, muss man ganz andere Werte haben und leben, als das, was die Welt als Erfolgskriterien definiert. Und auch das sagt Jesus, nachzulesen bei Matthäus im 20. Kapitel, die Verse 25 bis 28. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und dazu sagt Matthäus in 23, Vers 11, 12, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Im 25. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gibt es einen ganzen Abschnitt über das Gericht über die Völker. Wenn Jesus wiederkommt, werden alle Völker vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in den Völkern in zwei Gruppen teilen. Die einen kommen ins Himmelreich, die anderen nicht. Ich lese ab Vers 34 aus der neuen Genfer Übersetzung. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Die Menschen werden Jesus dann fragen, wann sie das gemacht haben. Und er sagt, darauf wird der König ihnen antworten. Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und dann steht das Ganze bei Matthäus nochmal andersrum. Die, die beim Weltgericht ewige Verdammnis bekommen, sind die, die Jesus Brüdern und Schwestern eben nichts zu essen gegeben haben, nichts zu trinken, den Fremden nicht aufgenommen haben, ihn nicht gekleidet haben, sich nicht um ihn gekümmert haben, als er krank war und ihn auch nicht im Gefängnis besucht haben. Jesus beendet das Gleichnis mit den Worten: Ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er auch noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Wenn Jesus hier von seinen Brüdern spricht, und damit sind immer auch die Schwestern gemeint, dann könnte man das so verstehen, dass es nur um die Christen geht. Die Menschen, die sich Gottes Kinder nennen dürfen und damit Geschwister von König Jesus sind. Aber vielleicht schließt es auch das ganze jüdische Volk mit ein, weil auch sie Kinder Gottes sind. Und vielleicht sind dann doch auch einfach alle Menschen gemeint. Denn dass Gott möchte, dass wir uns zum Beispiel um alle Armen kümmern, das steht schon an vielen, vielen verschiedenen Stellen in den Mosebüchern, zum Beispiel im 5. Mose 24, Vers 14. Arme und bedürftige Menschen, die als Tagelöhner arbeiten müssen, dürft ihr nicht ausbeuten, ganz gleich, ob es sich dabei um Israeliten oder um Ausländer handelt, die bei euch leben. Das nur als Beispiel. Gott hat also ganz andere Maßstäbe, wenn er Wert zuschreibt. Bei ihm zählen nicht Geld, Macht oder Ansehen, sondern wie barmherzig, demütig und liebevoll wir waren oder sind. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, hat Jesus gesagt. Er hat nicht gesagt, aber nur wenn dein Nächster die gleiche Hautfarbe, den gleichen Glauben, die gleiche sexuelle Orientierung oder die gleiche Schichtzugehörigkeit hat wie du. Er hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dein Nächster, das ist immer der, der dir gerade am nächsten ist. Dein weißer, heterosexueller, gut situierter, christlich geprägter Nachbar genauso wie die verarmte, dunkelhäutige, atheistische Transgender-Person, die dir gerade in der S-Bahn gegenüber sitzt. Ich schlage heute deshalb mal eine ganz andere, viel breitere Auslegung vor von dem, was es heißt: Passt euch nicht an die Welt an. Stellt euch nicht der Welt gleich. Lass uns mal angucken, wie die heutige Welt aussieht, zum Beispiel in Hamburg oder Deutschland. Was ist der böse Zeitgeist, dem es sich entgegenzustemmen gilt? Die Gewalt gegen Polizei und Rettungskräfte nimmt in Hamburg zu. Stand Oktober 24. Die Gewalt gegen Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr ist in Hamburg überdurchschnittlich gestiegen. Das geht aus einem neuen Lagebild des Bundeskriminalamtes hervor. Bundesweit hat die Zahl der registrierten Gewalttaten gegen Einsatzkräfte im vergangenen Jahr mit mehr als 46.000 einen neuen Höchststand erreicht. Laut BKA ist das ein Plus von 8% im Vergleich zum Vorjahr. In Hamburg ist der Anstieg sogar noch stärker, 12%. Nur Bremen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt verzeichnen einen noch stärkeren Anstieg. Auch Angriffe auf Lehrkräfte nehmen zu. Gemäß einer Reportage von RBB 24 vom 21. April dieses Jahres ist die Zahl der Angriffe auf Lehrkräfte bundesweit gestiegen. Dabei sind Bedrohungen die häufigste Gewaltform, aber es gibt auch viele und zum Teil schwere Körperverletzungen von Schülern an Lehrern. Rassismus ist für viele Menschen in Hamburg Teil des Alltags. Das zeigen sowohl Zahlen als auch persönliche Erfahrungen. Rassistisch motivierte Schulen sind von 115 Fällen im Jahr 21 auf 363 Fälle im Jahr 25 gestiegen. Mehr als dreimal so viele in 4 Jahren. Besonders häufig sind Beleidigung, Bedrohung, rassistische Beschimpfungen und Hasskommentare im Netz. Außerdem Volksverhetzung wie öffentliche rassistische Äußerungen und Gewaltdelikte, Körperverletzung, Angriffe auf Personen. Auffällig ist der starke Anstieg seit 2023. Die politische Stimmung in Deutschland hat sich verändert, verstärkt auch durch Hass im Netz. Ebenso hat der Antisemitismus zugenommen in Deutschland. Die polizeiliche Kriminalstatistik hat im Jahr 2025 bundesweit 6.548 antisemitische Straftaten registriert. Nach einem starken Anstieg in den Vorjahren verharrt das Niveau damit auf einem traurigen Rekordhoch. Der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus, kurz RIAS, dokumentierte 2025 sogar 8.725 antisemitische Vorfälle. Darunter auch Fälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, wie allgemeine Beleidigungen oder Schmierereien. Das ist mehr als eine Verdreifachung im Vergleich zur Zeit vor Oktober 23. Ein wesentlicher Treiber für diesen sprunghaften Anstieg ist der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Im Zuge dessen haben vor allem judenfeindliche Proteste, Bedrohungen und Entgleisungen im öffentlichen Raum, an Schulen und Hochschulen sowie im Internet drastisch zugenommen. Eine allgemeine Ausländerfeindlichkeit ist ebenfalls zu spüren in der verstärkten Popularität der AfD und anderer rechtsextremer Parteien in Europa. Als im Europaparlament kürzlich die Rückkehrzentren in Drittstaaten beschlossen wurden, damit abgelehnte Asylbewerber dorthin überstellt werden können, wenn eine direkte Abschiebung ins Heimatland nicht möglich ist, da gab es lauten Beifall und Rufe wie "Send them back", also "Schick sie zurück", aus den Reihen rechter Parteien. Und auch wenn die Politik zum Teil diese Migrationswende feiert, so sprechen sich Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen stark dagegen aus. Papst Leo XIV. Hat die von rechten Parteien geforderte Rückführung von Migranten in ihre Heimatländer kritisiert. Dies sei keine christliche Antwort, sagte er. Und dann ist da ja noch die von Olaf Scholz eingeleitete Zeitenwende seit dem Krieg in der Ukraine. Die Zeitenwende besteht in der Abkehr von der bisherigen deutschen Außen- und Verteidigungspolitik und einer Hinwendung zur Aufrüstung und einer neuen Abschreckungsstrategie. Dadurch ist es notwendig, Gelder umzuverteilen. Deutlich mehr Ausgaben für Rüstung, deutlich weniger für Bildung und Soziales. Und dann geschehen noch so relativ banale Dinge, die aber auch den Zeitgeist zeigen. Da ruft ein amerikanischer Präsident den Chef der FIFA an, um zu erwirken, dass die rote Karte gegen einen US-amerikanischen Fußballspieler zurückgezogen wird, und kommt damit durch. In was für Zeiten leben wir? Ich finde, hier ist schon etwas davon zu spüren, was Jesus laut Matthäus-Evangelium im 24. Kapitel, Vers 12, prophezeit. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Problem ist, Jesus spricht hier von den Christen. Ich lese mal den Kontext. Es geht um die Endzeit. Man wird euch, die Jünger, verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Viele werden vom Glauben abfallen, sie werden einander verraten, sie werden einander hassen. Ja, die Jünger untereinander. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele irreführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird bei den meisten die Liebe erkalten. Wer aber bis ans Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Es geht also darum, dass wir in der Liebe bleiben. Und darum ging es doch schon immer. Das höchste Gebot lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. So zu lesen in Matthäus 22. Wenn wir uns also nicht den Maßstäben dieser Welt anpassen, dann heißt das, dass wir uns abkehren von Egoismus, hinkehren zur Nächstenliebe. Abkehren von Hass und Gewalt hin zu Friedfertigkeit und Versöhnung. Abkehren von Ausländerfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus hin zu einer Liebe für jeden, der unser Nächster ist. Abkehrung von jeder Diskrimination, weil wir alle Menschen lieben, so wie Gott sie liebt. Kurzum, bezieht die ersten zwei Verse in Römer 12 nicht länger ausschließlich auf keusche Sexualität oder Abtreibung, sondern lest diese beiden Verse in Gänze jetzt noch einmal mit einer ganz anderen Weite. Paulus schreibt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Amen.